BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser mit königlicher Vorfreude auf unseren Ratsch. Heute geht es um König Ludwig II. Und zwar nicht um diese Mythen, die wir alle wissen. Um Schloss Neuschwanstein, das nämlich gar nicht so geheißen hat. Um seine Seelenverwandtschaft mit Kaiserin Sissi. Um seine Technikbegeisterung, die auch in seinen Gefährten zu sehen war. Um sein politisches Kalkül, vielleicht Bayern zu verschachern, und um andere Dinge, die man so meint, von König Ludwig II. Zu wissen. Damit räumt jetzt der Historiker und wirkliche König Ludwig-Kenner Markus Spangenberg auf. Er hat ein Buch geschrieben, Ludwig II., populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Also Ludwig II., populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Ikone wider Willen, ein spannendes Buch. Denn es gibt wohl kaum einen anderen Herrscher, über den so viel geschrieben worden ist wie über den bayerischen König Ludwig II., den sogenannten Märchenkönig, den Träumer und Visionär. Manche sagen auch Kini, was wir Bayern eigentlich gar nie sagen. Der Historiker Markus Spangenberg möchte viel dem entgegensetzen, was man so weiß. Und in diesem Buch räumt er mit populären Irrtümern auf. Und darüber ratschen wir die nächsten 2 Stunden. Und ich kann ihm versprechen, das wird ein spannender Ratsch. Ich habe mit großem Vergnügen gestern Abend dieses Buch gelesen und jetzt ein ganz anderes Bild von König Ludwig II. Grüß Gott und habe die Ehre, Markus Spangenberg. Schön, dass Sie mal wieder da sind.
Ja, vielen Dank für Ihr Interesse und herzlichen Dank für die Einladung hier zu Ihnen im Studio von BR Heimat.
Wir haben gerade festgestellt, es ist schon 5 Jahre her, dass Sie das letzte Mal da waren. Und da haben wir uns auch ganz angeregt über König Ludwig unterhalten. Und ich glaube, Sie müssen sich immer rechtfertigen, dass Sie als Historiker und Kunsthistoriker als Nicht-Bayer zum König Ludwig-Experten geworden sind.
Das bricht tatsächlich hin und wieder mal durch in den Reaktionen.
Wie Sie es wagen können.
Ja, aber ich kann immer sagen, ich komme ja aus dem Wittelsbacher Land. Ich bin Rheinländer, aber aus Bad Godesberg, aus Bonn. Und das war ja mal über Jahrhunderte Wittelsbacher Land, Wittelsbacher Kurfürsten. Also deswegen kann ich immer sagen, so ein bisschen wittelsbachisch, querstrich bayerische Luft habe ich ja dann doch geatmet. Und ich verzeihe den Bayern, dass sie 1583 die Godesburg vernichtet bzw. zerstört haben. Also Sie merken, es gibt Verbindungen zwischen da oben und hier unten.
Also Sie verzeihen den Bayern und wir verzeihen Ihnen, dass Sie als Nicht-Bayer zum König Ludwig-Experten geworden sind. Es fing ja schon während Ihres Studiums, wie ich gerade gesagt habe, Sie sind ja Historiker, während Ihres Studiums an. Diese Begeisterung für den König.
Ja, schon als Kind tatsächlich. Mit dem ersten, also wenn man als junger Preis hier nach Bayern kommt zum Urlauben, was macht man? Man schaut die Königsschlösser an. Und das war mit 8 Jahren 1976 der Fall, so ist das Alter auch verraten. Und daraufhin, wenn meine Eltern beschlossen hatten, dann jedes Jahr den Sommer- und auch Winterurlaub hier in Oberbayern zu verbringen, dann haben wir auch immer weiter Schlösser und alles Mögliche besucht. Das Interesse stieg und stieg ja. Und eines der Ergebnisse ist unser Ratsch heute bei Ihnen.
Das können Sie Ihren Eltern jetzt nachträglich noch danken, dass aus so einer, aus einer jugendlichen Begeisterung eine Profession geworden ist. Haben Sie dann eine Lederhosen gekriegt?
Na, Gott sei Dank nicht. Also ich bin ja immer nicht bei unseren Lederhosen, hätte mich ja doch verkleidet. Meist. Und verkleidet habe ich mich da nie. Wobei, ich habe tatsächlich mal einen Trachtenjanker bekommen und den auch mit Freude angezogen. Und ich sollte auch mal Zither spielen lernen. Aber irgendwie ist es dann nicht weitergegangen, außer 2-3 Jahre mal an dem Gerät rumzuzupfen. Und dann habe ich das Zitterteil wieder in die Ecke gestellt. Ja, so ganz so bayerisch wurde ich dann doch nicht, wie meine Eltern es vielleicht sogar selbst gewollt
hatten.
Aber das
ist ja bei Ihnen, König Ludwig, ist ja bei Ihnen kein Hobby geworden. Sie sind ja Historiker, sondern das ist ja wirklich so eine Begeisterung gewesen für eine Persönlichkeit aus der Geschichte, aus der bayerischen Geschichte, der einfach so spektakulär war, weil eben sich so viele Mythen darum ranken. Und jetzt sind wir wieder bei unserem Thema. Sie haben sich viel und sehr präzise mit König Ludwig beschäftigt. Wie sind Sie jetzt auf dieses Thema gekommen, diese populären Irrtümer und andere Wahrheiten und Halbwahrheiten aufzudecken?
In diesen Jahren, Jahrzehnten werde ich ja ständig gefragt, wie war dieses, war jenes, oder wird eben mit diesen Mythen, mit den Halbwahrheiten immer wieder konfrontiert. Und werden Aussagen getroffen, wo ich sage, Moment, aber wenn man genauer hinschaut, war es so nicht. Und mich hat dann vor einiger Zeit die Anfrage des Klartextverlages aus Essen, also sind wir wieder in Preußen, hat mich dann erreicht. Sie hatten schon bereits ein Buch über Elisabeth von Österreich, Sisi, und Richard Wagner auf den Markt gebracht und würden das jetzt gerne mit Ludwig II. Fortsetzen, ob ich denn bereit wäre, darüber ein Buch zu schreiben. Und da habe ich gesagt, ja, warum nicht? Weil warum nicht mal das endlich zu Papier bringen? und veröffentlichen, was ich ja eh regelmäßig immer als Antworten gebe auf Fragen. Und das ist jetzt in diesen Deckel, Buchdeckel eingebunden.
Und da sind spannende Geschichten drin, über die wir uns gleich unterhalten werden. Über Ludwig II., über populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Und da haben Sie einiges aufgedeckt. Wenn man es dann schreibt, ist es ja da, aber dies zu recherchieren, und Sie sind ja da sehr als Historiker sehr präzise, ist eine andere Geschichte. Mythen um König Ludwig. Jetzt sagen schon mal viele der Kini, ich habe das in Oberbayern nie gehört, das sagen einfach immer nur Nicht-Bayern. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass König Ludwig, der steht in Ihrem Buch auch sogenannte Märchenkönig, Kini genannt wird?
Ein König, einen bayerischen König Kini zu nennen, das war schon vor Ludwig II. Üblich und immer wieder auch in Gedichten, in Texten zu lesen. Also gerade Franz von Kobell, der große bayerische Literat des 19. Jahrhunderts, hat ja auch seinem Kini, das war jetzt Max II., der Papa von Ludwig II., auch ein Gedicht gewidmet. Der war ja auch mit Max II. Unterwegs. Und wenn er über Max II. Geschrieben hat, dann war es immer der Kini Max.
Der Kobell darf das.
Der Kobell, ja, das ist ja unser Zeuge par excellence für die Literatur in Bayern der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und was der darf, dürfen wir heute auch. Also wenn jemand jetzt zum Ludwig II. Kini sagt, hat er voll die Literaturgeschichte Bayerns im Hintergrund und kann sich auf Franz von Kobell eben dann berufen.
Und Sie berufen sich darauf, dass es der sogenannte Märchenkönig ist. Ist er dann gewesen oder geworden?
Wenn ich die Möglichkeit habe, im Schriftlichen im Anführungszeichen zu setzen, also im Mündlichen ist es ein bisschen schwierig, Märchenkönig, dann mache ich das, weil was ist an diesem König Märchen gewesen? Es war ein leidvolles Leben, es war ein Leben voller Herausforderungen mit Märchenkönig, so wie wir es aus den Märchen eben kennen, Gebrüder Grimm etc. Das war es ja gar nicht. Also da ist überhaupt nichts Märchenhaftes, sondern pure Realität des 19. Jahrhunderts mit zwei Kriegen, mit der Reichseinigung und all diesen Dingen, denen sich Ludwig II. Ausgesetzt fühlte oder aussetzen musste. Und er musste sich oder hat sich ja dann eine andere Welt errichtet, um, wenn man so will, einen Ausgleich zu finden. Wenn wir heute ins Kino gehen oder Theater oder anschauen oder fern vom Fernseher sitzen, hat Ludwig da andere Dinge gemacht. Aber das war einfach nur ein Gegenpol zu den Schrecken dieser Zeit. Und da ist nichts Märchenhaftes dran.
Das sind auch wieder diese Mythen, die sich da um ihn gerankt haben. Der schöne König und die Märchenschlösser, die nie fertig wurden zu seinen Lebzeiten, habe ich in einem Buch entnommen, das eigentlich immer auf Baustellen gelebt hat. Und dann dieser Tod, der nie geklärt wurde oder nie geklärt werden sollte. Und das ist eben dieses Sagenumwogene. Und das macht wahrscheinlich diesen Märchenkönig-Mythos aus.
Und Ludwig II. Hat voll die Grundlage natürlich dafür gelegt, als er als nicht einmal 19-Jähriger hinter dem Sarg seines Vaters in München hinterher schritt, mit über 1,90 Meter Größe und doch mit einem gewissen Aussehen, das Eindruck verschaffte. Da war klar, der sieht aus wie ein idealer König, wie man sich einen König vorstellt. Also sprich gut aussehen, hat sich nichts geändert über die Zeit, groß gewachsen. Und er wurde noch ein bisschen schöner mit der Zeit. Er hat ja selbst für diese, in Anführungszeichen, Schönheit gesorgt. Er hatte einen recht kleinen Kopf für seinen großen Körper und hat dann den Friseur jeden Tag kommen lassen, damit er seine Haare oduliert, damit die ein bisschen weiter werden. Also dieses Lockenbild, was er von Ludwig kennt, das ist also nicht die natürliche Lockenschönheit Ludwigs II. Gewesen, sondern die Frisierkunst. Und das Ganze hat schon so ein Bild aufgebaut, das ja durch Fotografien und Gemälde etc. verbreitet wurde in der Öffentlichkeit. Und er war ja dann auch der König par excellence. Nur Aussehen allein reicht halt nicht. Man muss auch präsent sein, man muss auch den Staat repräsentieren, das Königreich repräsentieren, beim Volk sein. Und das hat Ludwig nicht so in dem Maße gemacht, wie es seinem Amt angemessen gewesen wäre. Und eben ab Mitte der 70er Jahre war es ja dann, wenn man so will, ganz salopp gesagt, endgültig aus. Bis auf wenige Begegnungen dann im öffentlichen Raum war ja nichts mehr. Hat er seinen Onkel Luitpold, den späteren Prinzregenten, hier vorgeschickt oder andere Verwandte und er war nicht mehr präsent. Also man hat Ludwig gesehen durch Bilder im Gasthof oder vor Gericht oder überhaupt in öffentlichen Gebäuden oder auf Münzen.
Und wie Sie gerade gesagt haben, steht in Ihrem Buch, seine häufigste Gabe an die Untertanen waren Fotografien von ihm. Er war schon auch ein bisschen selbstverliebt, wenn er sich so als schönen Monarchen inszeniert hat.
Absolut. Also das Thema Fotografie und Ludwig II. Finde ich sehr, sehr spannend. Er selbst hat nachgewiesenermaßen nie selbst fotografiert.
Auch ein Mythos,
der gerne immer wieder hoch benutzt wird oder gesagt wird. Aber interessant ist doch, Frau Kaiser, dass er tatsächlich bis zuletzt, und er hat ja seine Schönheit verloren, er wurde ja dicker, aufgedunsen und
schlechte Zähne
und hat sich bis zuletzt regelmäßig fotografieren lassen. Und diese Fotografien gingen auch schon zu Lebzeiten an die Öffentlichkeit. Oder die Abbildung daraus, also sprich Stiche, Ölgemälde, Öldrucke. Und das ist schon, also Sie sprechen von Selbstverliebtheit. Ja, er war in gewisser Weise schon von sich überzeugt, trotz des Verlustes dieser anfänglichen Schönheit.
Was ja auch wieder tragisch ist. Das macht es ja auch wieder tragisch. Märchenhaft. Mhm. Weil Märchenkönige müssen ja unsterblich und schön sein.
Und das ist er. Unsterblich ist er, was ja der heutige Vormittag wieder bei BR Heimat beweist.
Und schön war er. Diese Verehrung und das Ansehen König Ludwigs II. War zu seinen Lebzeiten regional ganz unterschiedlich ausgeprägt. Mhm. Er war ja leutselig eigentlich. Er hat mit den normalen Leuten umgehen können. Kommen wir auch noch drauf zurück. Mhm. Er war an die Berg und er war halt einer gestandene, wie immer das Haus Wittelsbach. Das waren ja immer gestandene Bayern.
Und nichtsdestotrotz ist es genau dieser Punkt gewesen, dass er nur dort beliebt war, wo er anwesend war, und das war nun mal eher im bayerischen Voralpenland, dort, wo er seine Bauten hatte, wo er seine Berghütten hatte, wo die Menschen ihn erlebten. Und umso weiter die Menschen davon entfernt waren, umso unbeliebter war er auch. Nach dem Motto, wir haben einen König, den sehen wir nicht, der ist nie da. Und als Ludwig II. Starb, können Sie davon ausgehen, dass er in München nicht wirklich ein beliebter König war, dass auch im fränkischen oder schwäbischen Bereich hat er keine besondere Fürsprache gefunden.
War er nicht präsent.
Er war nicht präsent. Und da, wo er gebaut hat, da hat er natürlich auch Arbeitsplätze geschaffen. Da hat er für eine versorgende Bevölkerung eben gesorgt. Und das ist der Grund, wo er dann beliebt war. Und Sie sprachen ja an, er hat, wo er dann da war, mit den Leuten ganz normal gesprochen. Hat sich erkundigt, wie es ihm geht, sei es ein Holzfäller, sei es die Bauern, wen auch immer er traf. Also jetzt nicht so, als wenn er jetzt von sich aus einfach auf die Leute zugerannt wäre, aber wenn es dann Kontakte gab, dann wissen wir von vielen Zeitzeugen, dass er genau leutselig nach deren Wohlbefinden fragte. Mhm. Er war ja auch sehr freigebig. Es gab mal hier eine Münze und da mal was. Also, und das hat dieses gefestigt. Und als Ludwig II. 1886, Sie sprachen ja schon an, ungeklärt bis heute verstarb, und da brach dann quasi aus diesen Gebieten, aus diesen Zellen, wo er eh beliebt war, dann waberte er schon durch. Und da hat sich dann in der Gesamtbevölkerung eher so der Eindruck verfestigt, da ist jemand ungerechtfertigterweise seines Thrones beraubt worden und er fiel von seinem hohen Schloss, also der Schwanstein ist ja festgenommen worden, fiel er in die Tiefe des Sees, Starnberger See, soll er ja im oder am See umgekommen sein. Da fiel also von oben nach unten runter. Und plötzlich war es das Gefühl dieses Ungerechtfertigten oder der Einsame, der da zerstört wurde, sein Leben. Und das hat dann immer weiter so seine Kreise gezogen.
Schloss Neuschwanstein, das berühmteste Schloss der Welt. Und da kommt wahrscheinlich auch dieser Märchenkönig-Mythos, weil selbst bei amerikanischen Zeichenfilmproduktionen und Filmproduktionen ist dieses Schloss Neuschwanstein so als Inbegriff eines Märchenschlosses immer dargestellt. Und es sieht auch schön aus, wenn man da hinfährt und auf einmal sieht man das Schloss in der Ferne. Es ist immer wieder beeindruckend, egal wie oft man nach Neuschwanstein kommt. Das zu König Ludwig-Zeiten überhaupt nicht Schloss Neuschwanstein geheißen hat.
Jein. Ludwig II. Hat sein Schloss nie so genannt. Das war das neue Schloss zu Hohenschwangau, der Ort eben. Witzig ist nur tatsächlich, dass auch in den ersten Führern immer noch von diesem neuen Schloss gesprochen wird. Aber ungefähr um 1874, also 12 Jahre vor dem Tod Ludwigs II., taucht der Name Neuschwanstein in Zeitungen auf. Keine Ahnung, wir wissen nicht, wer diesen Namen erfunden oder zusammengesetzt hat, aber in Zeitungsberichten sieht man immer der Bau von Neuschwanstein. Der wurde in den Zeitungen rauf und runter besprochen, also man hat gewusst, der König baut da direkt vor den Alpen ein neues Schloss. Aber der König, der Bauherr selbst, hat diesen Namen nie eingesetzt. Und das heißt ja immer, der Neuschwanstein habe seinen Namen nach dem Tod des Königs bekommen. Das stimmt nur insofern, Name war schon da, man hat ihn nur dann nach dem Tod des Königs tatsächlich auch offiziell dann verwendet und wir kennen ihn ja bis heute als solchen. Also Ludwig nein, Bevölkerung ja.
Erstaunlich.
Also ein Volksname, wenn man so für ein Königsschloss wird quasi ein Volksname benutzt. Das finde ich immer so erstaunlich. Also das Volk schafft einen Namen, wer auch immer das war, für einen Bau eines des Königs. Wir haben ja schon vom, Sie haben ja den Märchenkönig angesprochen, also der König schlechthin in Bayern trägt sein Schloss ein Volksname.
Und da ist ja schon auch wieder ein großer Mythos damit verbunden. Das ist ja ohnehin so interessant bei König Ludwig II., dass es ja in weiter Ferne lag, dass er so schnell und so jung König wird. Das fing schon mit seiner Geburt an. Das war ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Ludwigs.
Oh,
damit
man
König Ludwig I., den Großvater, eine Freude macht mit einem richtigen Thronfolger. Also erst kam natürlich der Sohn, der Max II., der Vater von König Ludwig II., aber es gab noch einen Cousin, der auch gleich Ludwig genannt wurde, und dem Großpapa eine Freude zu machen, der dann später der Prinzregent geworden ist. Nein, der Ludwig III. Geworden ist.
Aber auch tatsächlich, für einige Zeit war Ludwig III. Vorher Prinzregent.
Mit Historikern darf ich mich nicht vertun.
Alles gut, Sie lagen schon total richtig.
Populäre Irrtümer.
Sie lagen schon total richtig. Ludwig III. War tatsächlich für eine kurze Zeit auch als Prinzregent aktiv. Und dann hat er sich zum König durchs Parlament dann doch gemacht, obwohl der Otto als offizieller König immer noch lebt. Aber das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert an der Stelle vielleicht.
Was ich aber auch hier von unseren Ratschen weiß, der bayerische König war, der am längsten gelebt hat oder als König sozusagen gelebt hat. Das ist ja auch etwas, was in der bayerischen Geschichte weniger populär ist.
Es ist alles so kurios, wenn man genauer hinschaut. Und absolut spannend. Und Sie sprachen ja dieses Wettrennen an, tatsächlich. Die Marie, die spätere Mutter von Ludwig II. Und Ehefrau von Max II., die hatte schon eine Fehlgeburt gehabt. Und dann kam dann ihre Schwägerin, nämlich die Ehefrau vom Prinzen Luitpold, einem Bruder von Max II., dem zuvor, setzte einen Ludwig in die Welt. Und wenn man jetzt so in Schriften von Ludwig I., den damals regierenden König, reinschaut, wenn er von einem Ludwig spricht, dann meint er meistens diesen späteren Ludwig III. Und auch wenn jetzt irgendwie ein Gemälde auftaucht, oder ein Bild, das zeigt die Verehrung eines geborenen Prinzen, dann muss man aufpassen, ist das wirklich jetzt Ludwig II. Gemeint oder Ludwig III., weil einfach der Ludwig I. als Großvater so begeistert war, endlich einen Enkel zu haben. Dann noch, also er wusste, jetzt geht es dann weiter mit der Dynastie und hat auch denselben Namen. Also der ist eines im April geboren und unser Ludwig II. Ist erst im August 1845. Also es war schon ein bisschen Kuddelmuddel und dann hat sie Gott sei Dank Max II. Und Marie, die haben Gott sei Dank eben dann den Sprössling und Erbprinz in die Welt gesetzt, ja.
Und zwar im selben Jahr, also von ein paar Monaten
April
kamen
August,
zwei Ludwigs, hat Ludwig I. eine Riesenfreude gehabt, zwei Ludwigs als Enkel zu haben, musste er dann abdanken, wie wir wissen, nicht nur wegen Lola Montes, sondern wegen all der Skandale um diese Zeit. Max II. Wurde dann König, Max II. Ist aber dann völlig überraschend gestorben und so kam dann sein Sohn. Der zweite Ludwig, der dann Ludwig II. Geworden ist, der kam dann an die Macht.
Am 10. März König. Vor 160 Jahren, genau.
Das passt ja heute.
Wunderbar.
Am 14. März.
Und deswegen haben Sie mich ja heute auch eingeladen,
selbstverständlich.
Oder?
Selbstverständlich.
Also 160 Jahre, wenn man, ja, um Ihren Begriff, aber jetzt mit Anführungszeichen besprochen, 160 Jahre Märchenkönig Ludwig II., 160. Todestag Max II., also ist schon das Jahr 2024 ein markantes Jahr.
Und der März jetzt.
Und der März noch
ganz
dazu.
Ganz spannend. Also da ist ein 19-Jähriger, der zwar zum König erzogen wurde, aber nicht, dass er so schnell dieses Amt innehalten würde, der sehr gebildet war, der noch in seiner Welt gelebt hat und auf einmal musste er König sein. Natürlich war der überfordert.
Absolut. Und man immer wieder wird auch davon gesprochen, Ludwig II. Habe studiert.
Schreiben
Jein, ja, ist tatsächlich, er wurde 1863, im August wurde er volljährig, dann hat er ein Studium begonnen, war unter anderem bei Justus von Liebig, also da, wo es kracht und wo es besonders laut ist bei der Vorlesung, also Physiker und Chemiker. Da war Ludwig, aber nur wenige Wochen, nämlich im Herbst, Frühwinter 1863. Und dann wurde Ludwig so krank, dass er das Zimmer hüten musste in der Münchner Residenz. Und kaum war er wieder gesund, starb dann am 10. März sein Vater. Und damit wurde Ludwig II. König. Also er hatte nur wenige Wochen Studium, keine richtige Ausbildung, vorher eben nur die Privatlehrer mit dem entsprechenden Unterricht für Geschichte, auch militärische Thematiken. Aber so richtig vorbereitet, immerhin, das Königreich Bayern war ja der zweitwichtigste, damals noch mit Österreich zusammen als drittwichtigste deutsche Staat. Dafür war er eigentlich überhaupt nicht vorbereitet. Er hat ja auch am Anfang nach der Thronbesteigung immer wieder gefragt, wie hat das mein Vater gemacht, hat auch seine Minister befragt, weil woher sollen das alles wissen?
Was war das für eine Krankheit? Damals gab es ja noch ganz andere Krankheiten. Gibt es da Nachweise? Mhm. Oder sind manchmal solche Sachen auch verfälscht worden? Oder gab es da Bulletins, was dem Kronprinzen fehlt?
Der Ludwig selbst hat drüber geschrieben. Er hat sich ja immer wieder brieflich auch ausgetauscht, vor allem mit einem Verwandten in Hessen, in Wilhelm von Hessen, ein sehr enger Verwandter bis zum Ludwigs Tod. Und da spricht er oder schreibt der Ludwig II. Immer von Halskatarrh und Erkältungen und Zahnschmerzen und Kopfschmerzen. Aber oder auch Zehenentzündungen kommt drin vor. Also Ludwig hatte verschiedene Zipperlein beziehungsweise auch größere Geschichten. Also gerade auch die Erkrankung der Atemwege spielte bei ihm eine große Rolle. Und wir wissen es ja, später hat er ziemlich an Zahnschmerzen gelitten. Aber das war bereits in seiner Jugendzeit auch schon angelegt.
Weil Sie gerade von seinem kurzen Studium an der Universität erzählen und von Justus von Liebig, der uns noch als Fleischextrakt-Erfinder sozusagen bekannt ist, war aber ein bekannter Professor seiner Zeit. Mhm. Und Ludwig war ja von technischen Dingen immer fasziniert. Mhm. Sie schreiben aber auch in Ihrem Buch, dass König Ludwig sehr, sehr belesen war.
Absolut.
Das ist auch weniger bekannt.
Eine Leseratte par excellence. Also von Kaiser...
Wie Sie.
Ich wollte gerade sagen, wie Sie, weil Sie lesen ja auch viele Bücher. Und danke, dass Sie auch dieses Buch gelesen haben, weswegen wir heute zusammenkommen.
Mit großer Freude.
Danke, danke. Und es ist tatsächlich so, Ludwig II., also er hat sicherlich jetzt nicht in der Kutsche gelesen, weil das war ja eine wackelige Angelegenheit. Aber man fragt sich immer, wo hat er all dieses Wissen? Er hat Zeitungen gelesen, er hat Bücher gelesen, er hat dann kam nicht mehr hinterher und hat ja dann Hofbedienstete auch gebeten, Exzerpte zu verfassen, also quasi eine Zusammenfassung aus Büchern, damit er den Kerninhalt von etwas auch dann erfahren kann und für sich dann auch aufnehmen kann. Ludwig II. Ohne Bücher ist überhaupt nicht vorstellbar. Und es war also vor einigen Jahrzehnten also wunderbar, dass die Bayerischen Bücherwochen dann auch mit Ludwig warben, vielleicht auch unbewusst, als sie sagt, Mensch, liebe Leute, lest viele Bücher. Ludwig II. Hat es auch getan. Also die Welt der Bücher, das war Ludwigs Welt.
Eine schöne Welt für ihn, aber natürlich war er wenig in der Realität verhaftet. Über viele Mythen sprechen wir heute bei unserem Ratsch mit dem Historiker Markus Spangenberg und über sein Buch, das erst vor kurzem erschienen ist. Ludwig II., populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Aber das ist ja in der Geschichte immer so und das ist auch das Spannende für Historiker, mit so Halbwahrheiten aufzuräumen und da in die Tiefe zu gehen. Wie Sie da recherchiert haben, darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Spannend sind alle Geschichten, die mit König Ludwig zu tun haben. Ein großer Mythos ist, und das haben natürlich auch die Filme beflügelt, die Seelenverwandtschaft zwischen seiner Cousine Elisabeth, der Kaiserin von Österreich, also Sissi, und König Ludwig II. Mit diesem populären Irrtum haben sie leider auch aufgeräumt. Es war so schön, die beiden auf der Roseninsel.
Oha.
Und auch das berühmte Bild drin von dem Visconti-Film, der ebenso früher schöne Helmut Berger, der Schauspieler, und wer sonst Romy Schneider als Kaiserin Elisabeth. Was ja auch spannend ist, dass sie in diesen süßlichen Marischka-Filmen, die Sissi gespielt hat, die natürlich unser aller Bild geprägt hat, und dann später auch noch als erwachsene Romy Schneider dann die Kaiserin Elisabeth, nicht mehr die süße Sissi.
Ja, die herbe, die strenge. Mhm. Und nichtsdestotrotz konnte Visconti nicht aus, mit der vermeintlichen, doch näheren Beziehung der beiden, Ludwig und Sissi, zu arbeiten. Sie haben gerade dieses Filmstil angesprochen. Da sieht man, wie die beiden sich auch mit den Lippen näher kommen. Ludwig und Sissi. Also ja, es hat mit der Realität nichts zu tun. Und man kommt anscheinend ohne diese Paarbildung nicht aus. Weil vor 24 Jahren, glaube ich, ist ja das erste Ludwig-Musical in Füssen auf die Bühne gekommen. Da spielte schon dieses vermeintliche Liebespaar Ludwig und Sissi eine Rolle. Auch im jetzigen Musical, also dem Nachfolgeprodukt. Mhm. Man kommt nicht aus und ich fand es dann sehr kurios, dass man dann, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber damals in Füssen und Umgebung konnte man Ansichtskarten erwerben mit Schloss Neuschwanstein und dann waren dann dieses Musical-Schauspieler-Sänger-Paar Ludwig und Sissi war hineinmontiert und es wurde quasi so verkauft, als wenn es die historischen Figuren wären und es wurde auch damit tradiert, nur die beiden waren sich sehr nah. Waren sie in emotional sicherlich schon, also gleichgestimmt, aus demselben Haus stammen, Wittelsbach. Beide mit der Realität unzufrieden. Sisi natürlich vor allem auch unzufrieden mit der Form der Monarchie. Sie hat ja da entsprechend auch in Gedichte geschrieben, wo sie sich so drin äußerte, dass wahrscheinlich die Monarchie ein auslaufendes Modell der Staatsform sein könnte. Und hat überhaupt sehr kritisch damit auch ihre Verwandtschaft sich auseinandergesetzt. Und Ludwig allgemein war ja auch nicht gerade verwandtschaftsfreundlich oder affin. Da waren so Stimmungen schon da. Aber sie waren kein Liebespaar. Sie müssen sich Ludwig II. Als so galanten Ritter vorstellen. Der hat sich dann extra die österreichische Uniform angezogen, die er im Schrank hatte. Ist dann, wenn Elisabeth dann nach München kam oder durch München reiste von Wien aus, ist er zum Bahnhof gerast. Kann man so ab.
Teilweise mit dem Sonderzug.
Sonderzug, genau. Einfach, um Elisabeth dann zu begrüßen, ein bisschen, vielleicht eine Stunde mit ihr Zeit zu verbringen, sich auszutauschen. Und dann ist sie weitergereist oder hatte andere Termine in München und er ist dann wieder zurück, wo er herkam, also von Schloss Berg oder Hohenschwangau. Und wir kennen auch die Geschichte, dass er einen Bahnhof eigens dann mit Lilien und Blumen hat ausschmücken lassen, weil er wusste, er
in kommt Possenhofen,
in Possenhofen, genau, und da kommt dann die Sisi jetzt an. Aber das sind Galanterien, das ist Ritterlichkeit, das ist eine gefühlte Nähe. Und als Beweis, in Anführungszeichen, wird immer gesagt, ja, die beiden haben sich doch immer Briefe ausgetauscht auf der Roseninsel. Da gab es auch einen Schreibtisch und die eine hat geschrieben und Ludwig hat geantwortet. Also Sisi hat geschrieben, Ludwig
Adler
hat geantwortet.
Und Möwe,
Adler und Möwe, genau das. Ein wunderbares Bild. Also ich habe jetzt gerade Gänsehaut, weil es ist toll, es ist schön, aber es stimmt nicht. Wir wissen von einem einzigen Gedichtaustausch.
Wäre zu schön gewesen.
Ja, und Elisabeth war ja auch genervt von ihrem Cousin teilweise. Sie müssen sich vorstellen, sie mit ihrer schweren Garderobe ist ja nicht so häufig wie heute, wir sind ja schnell ausgezogen und angezogen, sondern es war ein bisschen umständlicher, zumal dann, wenn man Kaiserin war, da will sie zu Bett gehen und dann heißt es plötzlich, der König von Bayern steht vor der Tür. Also sprich auf der Westseite des Starnberger Sees, wo Elisabeth dann im Hotel Strauch, jetzt Hotel Elisabeth, eben da gerade zu Besuch war. Und da wird der König von Bayern angekündigt. Da muss man den natürlich empfangen. Und es ist mitten in der Nacht oder am späten Abend. Dann kommt er einfach vorbei. Und Elisabeth will nichts mehr als nur ins Bett gehen und denkt sich, oh Mann, jetzt kommt der, aber ich muss ja höflich sein, also unterhalte ich mich mit dem. Und eine Tochter von Elisabeth hat ja dann auch in ihr Tagebuch dann die Worte reingeschrieben.
Valerie wahrscheinlich.
Genau, Marie-Valerie, genau. Die hat dann auch geschrieben, wie der schon etwas dickere Ludwig da stand und unbedingt die Mutter von Marie-Valerie, also Sisi, sehen wollte. Und sie habe, die Elisabeth, auch mal geäußert, mon cousin haben wieder in Chypre gebadet. Chypre, das ist so ein ganz schweres Parfüm. Und Ludwig hat sich da wohl voll parfümiert und kam dann bei der Elisabeth an und die war nur, naja, nicht so ganz davon angetan, von diesem Duft,
schweren,
der ihre Nase
umschwebte
da. Also alles, ja, wie gesagt, sie war genervt und wir wissen auch, dass die Verwandtschaft Ludwigs, Ludwig auch immer ein bisschen als etwas aus Sonderling betrachtet hat und hat sich Elisabeth auch nicht ganz frei gemacht von dieser Blickwahl, von diesem Blick auf ihren Cousin, Großcousin.
Und sie schreiben auch, sie hätte ihm nie verziehen, dass er ihre Schwester abgewiesen hat, die berühmte Verlobung mit Sophie, die er dann gelöst hat.
Es gab immer wieder auch Kritikpunkte und einer war eben von Elisabeth an den Ludwig, wie er denn die Verlobung mit ihrer Schwester Sophie hat auflösen können. Das ist ein Skandal, das geht gar nicht. Und hinzu kommt noch, dass das Königreich Bayern hat auch das neu entstandene Königreich Italien akzeptiert. Aber dieses Königreich Italien ist ja nur durch Vereinigung und damit auch Vernichtung einiger Königreiche oder Zerfall von Königreichen in Italien geschehen. Und eines dieser Königreiche, da hatten Sie ja auch ja hier einen mit Christian Sepp jemanden im Studio, der da noch viel mehr dazu weiß, das wurde ja von der Schwester von Sisi ja mitregiert mit ihrem Ehemann und die verlor ihr Königreich. Die Schwester von Elisabeth verlor ihr Königreich durch diese Einigungsbewegung in Italien. Und der liebe Ludwig, als nun mal der Verantwortliche für das, was politisch hier auch getan wird, der lässt Italien das neue Königreich anerkennen. Mhm. Und das hat Elisabeth auch überhaupt nicht verknust. Also das, ja, das sind so Punkte immer wieder, die so kleine Einschläge in der Beziehung dann einfügten. Ja.
Und sie war aber zur Zeit seines Todes im Juni 1886 auch am Starnberger See. Und es hat sie dann doch sehr erschüttert, als sie vom Tod von König Ludwig II. Erfahren hat. Da gab es dann den berühmten Jasminstrauß, wo auch ein Foto in ihrem Buch ist.
Elisabeth war, das muss man sich vorstellen, ich meine, die Nähe war da, man hat sich verstanden. Und auch genau auf der anderen Seite des Sees geschieht jetzt die Katastrophe. Ludwig II. Stirbt. Elisabeth, Sie hatten es gerade gesagt, Frau Kaiser war absolut erschüttert, hat es ja auch in Gedichtform gebracht, in mehreren Gedichten. Und dann hat sie einen Jasminstrauß gepflückt und hat den auf die andere Seite des Sees ins Schloss Berg bringen lassen, damit dieser Jasminstrauß auf der Brust des toten, aufgebahrten Königs zu liegen kommt. Und mit diesem Jasminstrauß ist Ludwig dann ja auch am 19. Juni 1886 in München in St. Michaelskirche beerdigt worden. Also ein Stück Elisabeth liegt bis heute beim Ludwig in der Michaelskirche.
Dann ist es doch noch ein schöner Schluss geworden von einem Mythos, mit dem Sie ein bisschen aufgeräumt haben. Es geht auch viel um die technische Begeisterung von König Ludwig II. Darüber unterhalten wir uns auch noch, Markus Spanningberg. Aber ein Kapitel finde ich besonders interessant, weil wenn man an König Ludwig denkt, denkt man auch nicht nur an Schlösser, man denkt auch an nächtliche Kutschen und Schlittenfahrten. Und da gibt es ja auch schöne Bilder aus Filmen wieder. Da merkt man, wie sich das im Hinterkopf festsetzt, wo Ludwig mit Josef Kainz unterwegs ist in nächtlichen Fahrten, alles illuminiert, geheimnisvoll, braust da an einem vorbei. Und so heißt auch ein Kapitel in Ihrem Buch, dahingebraust in Schlitten und Kutschen. Das hat aber schon gestimmt. Da ist ja auch ein Bild drin, Ludwig Schlittenfahrt nach Schloss Linderhof, aus künstlerischer Sicht, nicht aus historischer Sicht.
Das stimmt total. Also stellen Sie sich vor, Sie stehen da am Waldesrand oder am Wegesrand und plötzlich kommt, bleiben wir jetzt mal beim Winter, auch wenn wir jetzt alle auf Frühling hoffen, aber bleiben wir bei dem Winterbild und plötzlich kommt der Vorreiter, livriert an, mit einer Fackel vielleicht sogar an der Hand, um zu schauen, ob der Weg auch wirklich frei ist. Kling, 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 dann kommt die Kutsche bzw. der Schlitten mit mehreren Pferden, alles auch wieder kostbar livriert und geschmückt. Und dann fährt dann diese goldfarbene Kutsche da an einem vorbei. Also ganz ehrlich, das hat schon Eindruck gemacht. Und dann entschwand dieser Zug des einsamen Königs, der da selten mit Besuch, aber Josef Kainz hatten Sie erwähnt, rabraust dann davon. Das war schon was Tolles. Und kein Wunder, dass es so viel in Filmen drin ist. Und selbst Kiroyal konnte nicht drauf verzichten. Mhm. Gibt es eine wunderbare Szene, wo ein reicher Mann Millionär einen auf Ludwig II. Macht und was passiert.
Daher habe ich so im Hinterkopf. Darum habe ich das Bild jetzt vor mir gesehen.
Wenn die beiden Investigativreporter hinterm Busch verschwinden und plötzlich sehen sie dann den Schlitten aller Ludwig II. An sich vorbeiziehen. Mhm. Also sie sehen ein bisschen, naja, ich wollte gerade sagen jüngste Zeit, aber es ist jetzt auch schon 80er. So kann man sich täuschen.
Ach, für aber Historiker das ist das noch
stimmt,
die jüngste
noch nah bei,
Zeit.
Hat sich das Bild sehr verfestigt. Was aber zu hinterfragen ist, ist tatsächlich, weil wir werden immer wieder mit dem Thema Ludwig Technik, Sie hatten es gerade gesagt, oder auch mit der technischen Ausstattung von diesen Schlitten werden wir immer wieder konfrontiert. Und da heißt es immer, Ludwig II. Habe das erste beleuchtete Fahrzeug der Welt gehabt, eben einen Schlitten mit Elektrizität, mit einer Glühbirne drin. Ja, bei einem Schlitten gab es nachweisbar eine Glühbirne, eine Beleuchtung. Bei anderen Schlitten war die Vorrichtung zumindest da. Man kann heute noch die Kabel sehen, aber offensichtlich gab es dann keine Umsetzung mit Glühbirnen. Aber wenn man sich so eine Glühbirne anschaut, das waren so wenig Strahlleistung. Das ist nicht wirklich eine Beleuchtung gewesen. Es reichte nicht aus, um den Weg zu beleuchten. Es reicht nicht aus, dass Ludwig hätte lesen können damit. Ich habe ja dann geschrieben, auch elektrisch funzelig. Mhm. Ich habe mich da viel recherchiert mit technischen Fragestellungen, mit Glühbirnen etc. Und da kommen so wenig Watt bei raus. Da war nichts viel mit Ausstrahlung von diesem Schlitten.
Aber die technische Möglichkeit war da. Das finde ich spannend. Der hat ja diese altmodischen Kutschen und Schlitten extra bauen lassen. Ich dachte, die wären schon ewig da gewesen, aber hat er vieles so in diesem Rokoko-Stil nachbauen lassen.
Passend
und dann aber
versucht
zu elektrifizieren.
Also bei einem gelang es dann, wie gesagt, mit einer Glühbirne, das ist nachweisbar. Aber es ist auch so, dass das allererste wirklich elektrische Fahrzeug, das fuhr vor Ludwig II. In Wien. Da hat ein Erfinder sich hat eine Kutsche von einem aus der Familie Rothschild geben lassen, auch das Geld bekommen und hat wirklich dieses Fahrzeug mit einem elektrisch beleuchteten Fahrzeug durch Wien gefahren. Und da war Ludwig erst ein bisschen später dran mit seiner Glühbirne. Also deswegen, das erste elektrisch beleuchtete Fahrzeug, das war es nicht. Man kann immer sagen, Ludwig war einer der ersten, der elektrische Beleuchtung in seinen Fahrzeugen versuchte anzuwenden und einem auch angewandt hat, das wäre korrekt. Aber immer dieses erste oder der einzige oder das ist mal etwas übertrieben bei Ludwig II.
Und das wundert Sie auch, dass er zum Beispiel in Neuschwanstein auf diese technischen Errungenschaften, mit denen er sich so identifizieren konnte, nicht genutzt hat, dass da zum Beispiel kein elektrisches Licht war, aber eine Toilette mit Wasserspülung immerhin.
Also ganz ehrlich, das ist ja schon mal was, das Beste, das Wichtigste. Ich gehe einfach davon aus, dass Ludwig II. Die Möglichkeiten, die er gehabt hätte, wenn also Elisabeth mit ihrer Hermesvilla bei Wien schon voll elektrifiziert war und ein künstliches Licht hatte, hat Ludwig in Neuschwanstein darauf verzichtet, weil das für ihn einfach so stimmiger war in diesem Bauwerk. Also man darf ja nicht vergessen, elektrisches Licht hat eine ganz andere, im wahrsten Sinne des Wortes, Ausstrahlung. Und wenn Sie in seinen Räumen durchgehen, da passt natürlich Kerzenlicht, passt Petroleumlicht, Petroleumlampenlicht viel besser dazu. Also es war eine bewusste Entscheidung, das nicht zu tun, obwohl er es hätte tun können. Was immer, weil Sie Neuschwanstein ansprechen, immer ganz interessant ist, ist auch zu hören, ja, das war ein super technischer Hyperbau. Nein, die Dampfmaschine, die ist schon im 18. Jahrhundert erfunden worden. Und Jahrzehnte vorher hat man Dampfmaschinen beim Bau von Gebäuden eingesetzt, so wie bei Neuschwanstein. Das heißt, all das, was Neuschwanstein beim Bau zum Tragen kam, das sind Dinge, die schon längst bekannt waren, auch Doppel-T-Träger, Stahlkonstruktionen etc. Ein Aufzug, so wie er da drin war früher, das sind alles Dinge, die waren bekannt, die waren schon länger da, und Ludwig hat da nichts neu erfinden lassen, oder es war jetzt auch keine, ja, wie gesagt, keine Neuerfindung. Und Neuschwanstein ist einfach ein Bau seiner Zeit ohne Elektrifizierung.
Über die Bauten sprechen wir noch in der zweiten Stunde von unserem Ratsch Markus Spangenberg und natürlich auch über diese Geschichte, dass König Ludwig hoch verschuldet war, dass er das nicht nur aus seiner privaten Apanage alles finanzieren konnte und was das mit den politischen Verstrickungen mit dem Deutschen Reich und mit Königreich Bayern zu tun hatte. Ludwig II., populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Ein spannendes Buch über den bekanntesten bayerischen König.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott und habe die Ehre zur zweiten Runde, zur zweiten Stunde von unserem Ratsch über König Ludwig II. Mit meinem Gast Markus Spangenberg habe ich schon während der Nachrichten wieder geratscht, weil es einfach so interessant ist, sich über König Ludwig II., über das Haus Wittelsbach und über die kurze Regentschaft von König Ludwig zu unterhalten. Nach der nächsten Musik unterhalten wir uns über Herrn Chiemsee. Das war auch ein großartiges Projekt von König Ludwig. Und ob wirklich da eventuell eine U-Bahn hätte gebaut werden sollen, das erfahren wir gleich. Bei König Ludwig denkt man an Neuschwanstein, man denkt an Linderhof, an das berühmte Tischlein, Deck dich, über das müssen wir uns auch unterhalten. Als ich als Kind das erste Mal in Neuschwanstein war, habe ich gedacht, in Neuschwanstein sei Tischlein, deck dich, und es käme jetzt hoch wie aus dem Märchen und da wäre jetzt was Feines zu essen auch dabei für alle Besucher. Das war aber in Linderhof, das Tischlein, deck dich, und das war am Anfang auch mit technischen Schwierigkeiten behaftet. Hing gleich beim ersten Mal.
Ja, es hat ein bisschen gehakt, und Ludwig hat ja so ein ganz kostbares Blumenbouquet auf diesen Tisch hinstellen lassen, eben aus Meißner Porzellan. Aber durch das Hackeln der Zahnräder ist so heiß, gibt es einen Bericht drüber, ist tatsächlich dann eine Blume abgebrochen. Und das war natürlich nicht gerade im Sinne des Königs, dass ein königlich kostbares Blumenbouquet der Schaden erlitt beim Kurbeln dieses sogenannten Tischlein-Deckdichs. Aber naja, wenn man sowas Feines, Zartes auf den Tisch stellt, muss man damit rechnen, dass da auch mal was geschieht. Wurde übrigens erst vor wenigen Jahren aufwendig restauriert, ist unter einem Glassturz zu sehen. Und jeder, der von uns Linderhof besucht, der kann nachvollziehen, welche Schwierigkeiten das sicherlich bereitete, dieses hackelige Technische mit diesem feinen Bouquet in Einklang zu bringen.
Aber dass sowas dann dokumentiert wurde, dass da einfach nur eine Rose aus Meißen abgebrochen ist, war das einfach, um diese technischen Dinge oder den Bauvorschritt zu dokumentieren? Oder sind es immer so kleine Nebengeschichten der bayerischen Geschichte?
Das sind so Nebengeschichten, die sich dann auch in Dokumenten erhalten haben, weil eben auch berichtet wird, da muss jetzt repariert werden. Man braucht wieder jemanden, der eben dann nach Linderhof fährt und dann rumbastelt und das macht. Also es ist sehr viel, auch sehr viele kleine, schöne Geschichten, kann man in zahlreichen Dokumenten und Briefen nachvollziehen, die sich in verschiedenen Archiven befinden oder auch im Schriftverkehr von Menschen untereinander. Und wenn man das Glück hat, vielen Archiven zu sitzen und
Ihr auch, Beruf?
Ja, es ist manchmal auch sehr anstrengend. Ich kann Ihnen sagen, so viele Menschen mit so einer Sauklaue. Also ich selber schreibe ja auch nicht gerade sehr leserlich, aber meine Schrift soll ja auch niemanden interessieren später oder jetzt. Aber
Sie lassen es ja drucken, Sie haben
genau,
ja viele tolle
drucken,
Bücher geschrieben.
Aber wenn ich dann was forsche und habe dann so eine Sauklaue vor mir, denke ich, Mensch Leute, habt ihr nicht ein bisschen sauberer schreiben können? Und wenn man eben aber da sich reinfuchst und dann das liest und findet so wichtig so Kostbarkeiten der Erzählung, man, das wird die Weltgeschichte nicht verändern, aber es macht das alles viel, viel bunter und angenehmer, wenn man so Kleinigkeiten liest, wie gesagt, der Abbruch vom Blümchen da an dem Blumenbouquet in Linderhof auf dem Tisch bei der Betätigung des Tischlein deck dich. Tischlein deck dich, das hat Sie begeistert, oder? Das also die Idee.
Ja, weil wir als Kind das Märchen kannten von Tischlein deck dich und gedacht haben, wie toll, dann kommt jetzt ein Tischlein hoch, wie aus dem Nichts hochgefahren mit einem gedeckten Tisch. Und man rechnet als Kind ja immer, dass jetzt König Ludwig um die Ecke kommt.
Und da ist eines der größten, sage ich jetzt mal, was heißt Mythen, aber eines der großen Irrtümer ist mit dem Tischlein deck dich verbunden. Und leider bekommt man das auch hin und wieder bei Führungen in Linderhof und Herrn Chiemsee auch zu hören. Nämlich, dass das ein Zeichen sei, dass Ludwig II. Niemanden habe sehen wollen von seinen Bediensteten und deswegen sei das Essen aus dem Nichts, aus dem Boden nach oben gekommen. Nun ja, erstens, es gibt Dokumente von Bediensteten, die eben genau das Gegenteil sagen. Und das stimmt auch. Stellen Sie sich vor, Ludwig II. War ja ein bisschen fester, als er diese Schlösser nutzte und saß in einem schweren Stuhl. Und er hätte dann immer aufstehen müssen, dann ein Zeichen geben müssen, vielleicht durch Tritt auf den Boden. Und dann wäre der Tisch nach unten gegangen, einem von den Seiten ziehen dann die Klappen zu, damit kein Loch entsteht. So, was macht der König dann? Er steht da rum, wippt, guckt sich alles an, kennt er eh schon. Und was kommt? Und dann tut sich der Boden wieder auf, der Tisch kommt nach oben und das mehrmals. Ludwig hat ja nicht nur ein Gericht bekommen, sondern mehrere Gänge. Nein, es war nur der allererste Gang. Wirklich dieses Überraschungsmoment. Der Ludwig ist in seinem Speisezimmer. Plötzlich öffnet sich der Boden. Rumpel, 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 rumpel kommt der Tisch nach oben. Dann setzt er sich hin, genießt den ersten Gang und alle weiteren Gänge wurden durch die Bediensteten an diesen Tisch gebracht. Wie gesagt, das hätte ja Ludwig jedes Mal selbst diesen schweren Stuhl nach hinten nehmen müssen und hätte dann warten müssen oder vielleicht wäre sogar ins Loch gefallen. Nein, also das war nur der allererste Augenblick, dieses Wow-Gefühl.
Toll, und ein königliches Vergnügen.
Absolut, und Tischlein deck dich, den Namen hat Ludwig II. Nie verwendet, wie bei Neuschwanstein, nie verwendet. Es kam schon zu Lebzeiten auch auf, wahrscheinlich von der Dienst mit Bezug vielleicht sogar auf das Märchen, das Sie angesprochen haben. Und es fasziniert bis heute, aber es wird immer wieder gesagt, ja, der hat das gemacht, um keine Diener zu sehen und keine Bediensteten. Nein, so war es nicht. Und selbst aber das, stellen Sie sich vor, wir daheim bekämen A, nicht nur mehrere Gänge, sondern den allerersten Gang über so einen Tisch nach oben gefahren.
Na, würden Sie aber die Leute, die unter Ihnen wohnen, ganz schön wundern.
Die würden sich wahrscheinlich, ja, das war ja nicht ganz leise.
Aber in herrschaftlichen Häusern gab es ja auch immer Speiseaufzüge, also so.
So wie Neuschwanstein, da gab es einen Neuschwanstein. Genau, da war dann, okay, die Küche war ja auch weiter weg. Da mussten dann die Speisen über einen Speisenaufzug dann drauf, den es übrigens nicht mehr gibt. Der wurde für einen Aufzug geopfert, vor einigen wenigen Jahrzehnten. Schade, leider, ist nicht mehr da. Aber das Essen muss natürlich aus der unteren Küche, der ganzen da oben, die Königswohnung dann kommen. Das hat Ludwig aber, das hatte dann keinen Aha-Effekt, weil das musste dann erstmal durch ein paar Räume zu ihm ins Speisezimmer getragen werden.
Wir reisen jetzt dann gleich weiter nach Herrn Chiemsee, nicht mit Schlitten, nicht mit Kutsche, sondern durch ihr Buch Halt die Grotte, wo müssen wir noch besprechen, da ging es ja auch um Illuminationen, die funktioniert haben und nicht. Die Grotte ist ja auch was ganz Besonderes. Bevor wir nach Herrn Chiemsee reiten, auf königlichen Spuren, auf König Ludwig Spuren, Markus Spangenberg, müssen wir nochmal in die berühmte Grotte, die jetzt ja schon lange geschlossen ist.
Ja, die Venusgrotte bei Linderhof, ein Wunderwerk. Und ich glaube, wir können uns alle darauf freuen, wenn die nächstes Jahr nach langjähriger Renovierung, Restaurierung wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Und all die Grotte vielleicht vorher noch erlebt haben, die werden sich wundern, wie klasse, wie wunderbar sie dann sein wird. Sehr nah dran, wie Ludwig sie erlebte. Man kann nur sagen, die Venusgrotte, das war ein Nukleus an technischen Ideen, Erfindungen, an Wünschen des Königs, die umgesetzt wurden oder nicht umgesetzt werden konnten, weil man nicht die richtige Farbe fand für die Wände, die Ludwig gerne gehabt haben wollte. Blau, ein tiefes Blau, das hat man nicht zustande gebracht, auch in der künstlichen Beleuchtung. Aber diese Grotte, Ja, das ist ein, also für mich immer wieder, ich saß ja als Kind, durfte ich auf dem sogenannten Königssitz dann oben sitzen, also es ist so eine Steinbank, und da hat mich die damalige Grottenverwalterin, hat mich dann reingelassen, hat gesagt, Markus, setz dich dahin, bleib so lange, wie du magst, und irgendwann hat die Kälte und Feuchtigkeit mich dann doch rausgetrieben, aber unter mir liefen dann die Touristengruppen vorbei, wurden geführt, und ich habe dann dieses Tropfen erlebt und diese Stimmung da drin, dieser Grotte, also die Grotte ist für mich tatsächlich eine intensive Kindheits- und jugendliche Erinnerung. Und wenn man sich dann vorstellt, Ludwig hat das inszeniert. Er hat vorher angemeldet, ich möchte die Grotte besichtigen. Dann wurde das Wasser angeheizt, die Öfen angeschürt. Und Ludwig konnte dann auch drin baden in einer Kunstwelt. Das ist ja einfach aus Beton und Eisen.
Habe ich auch irgendwo genommen. Mir war nicht bewusst, dass es ja gar keine echte Grotte
überhaupt
ist, dass die
nicht,
Stalaktiten und Stalagmiten alle künstlich sind und er einfach sich wie ein Theaterraum da unten geschaffen hat. Und das macht es ja noch fantastischer und visionärer zu sagen, jetzt mache ich eine künstliche Grotte. Aber Sie sind da der Experte.
Grotten waren per se erstmal ganz modern zur Ludwigszeit. Also jeder so, was weiß ich, eine Minigrotte im Garten gehabt, also wer sich leisten konnte, einen gewissen Stand hatte, Minigrotte im Garten oder auch sogar im Wintergarten angeschlossen. Aber Ludwig, wie er so häufig war, hat das nochmal auf die Spitze getrieben. Und dieses begehbare, erlebbare Raumwunder bauen lassen mit einem großen See in der Mitte, mit einer Wellenmaschine, mit einem Wasserfall drin, mit eben künstlicher Beleuchtung, einer Nebelmaschine, die dann auch wo das Sprühwasser dann auch angeleuchtet wurde, um auch gewisse Effekte noch zu erzeugen, einen sogenannten Loreleisitz, es war ein Holzsitz mit hölzernen Korallen und auch Glas. Kristallen, die von innen beleuchtet waren. Und wenn Ludwig in die Grotte hineinkam, hat er links und rechts am Wegesrand, hat er mit Gasflammen von unten beleuchtete rote Glasplatten gesehen. Also das kann man, oder auch waren aus Stoff gefertigte Agaven drin und Palmblätter. Also das Ganze ist ein Zauber, eine Großartigkeit gewesen. Man darf nur nicht vergessen, dass viele Menschen viel haben leisten müssen hinter den Kulissen. Die haben geschwitzt bei den Öfen, die haben gefroren. Es war so viel Aufwand und vor allem auch viele Kosten damit verbunden, diese Grotte erlebbar zu machen. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Und man kann einfach nur Danke sagen an all die, dafür sorgen oder gesorgt haben, dass die Grotte erhalten bleibt. Weil sie war ja nur auf Ludwigs Lebenszeit ausgerichtet. Und die war ja, wie wir wissen, ja eh noch kürzer als gedacht. Und der Ludwig hat nicht daran gedacht, das ist jetzt für die Ewigkeit. Und wenn man etwas nicht für die Ewigkeit versucht zu bauen, dann ja, mit der Zeit, wir sind ja im Gebirge, tiefe Temperaturen, viel Schnee, Feuchtigkeit etc., da vom Berghang kommt dann alles rein. Es hat so viel Schäden angerichtet und es ist keine günstige Angelegenheit jetzt gewesen, diese Grotte A zu retten, weil es rostete ja alles, da dieses ganze, wenn man so will, Eisendrahtgestell, auf dem dann dieser Zement aufgetragen wurde, um eben so einen Grottenwand zu füllen. Genau, künstlichen Tropfsteine. Das hat ja alles gelitten, seit Jahrzehnten fiel ja schon was runter. Und Sie hatten ja eben Visconti erwähnt, den wunderbaren Film von Luchini Visconti. Der hat auch dort in der Grotte gedreht, Helmut Berger als Ludwig II, wie er dann gerudert wird auf diesem See in einem Muschelkahn. Aber was hat Visconti vorgefunden? Nicht mehr diese Stuckrosen aus der Zeit Ludwigs II., die waren die meisten schon runtergefallen, zerstört. Und so hat Visconti dann aus Plastik Girlanden reinbringen lassen. Und diese Plastikgirlanden, die haben wir all die 70er, 80er, 90er und Nuller Jahre noch erlebt als Touristen.
Deshalb von Visconti reingängen, auch
also
der kleine Markus damals.
Auch der kleine Markus genau saß unter diesen Plastikrosen von Visconti, also eine Filmausstattung, hat quasi versucht, die Atmosphäre aus Ludwigs Zeiten herzustellen. Das war zwar nur für einen Film gedacht und man hat es halt dann drinnen gelassen, weil wenn man schon mal hat, warum soll man es dann wieder wegnehmen? Weil schön sah es ja
aber
aus.
Aber die Imagination war da.
Die Imagination war da.
Wie schön. Wie lange war die Grotte jetzt geschlossen für die Renovierungsarbeiten und Restaurierungsarbeiten?
Ich meine, 2015 sei sie geschlossen worden. Also jetzt geht jetzt, also nächstes Jahr wieder geöffnet, also knapp 10 Jahre. Ungefähr war es jetzt dann nicht mehr zugänglich.
Also das klingt wirklich danach, als sollte man diese Grotte einmal im Leben gesehen haben.
Auf nach Linderhof.
So, nun machen wir eine kleine Reise an den Herrenchiemsee. Und dann hat man immer das Schloss Versailles vor sich, nur in etwas kleiner. Aber das war ja auch wieder eine unglaubliche Geschichte von König Ludwig II., der eigentlich erst Herrn Chiemsee retten wollte, die Bäume retten wollte. So kann ich nur
erzählen. So sagt man.
So kann ich nur erzählen, weil ich es bei Ihnen gelesen habe.
Jein, jein, jein.
Und dann entstand dieses Prachtschloss. Sie haben es geschrieben, Sie dürfen es auch recherchieren, Sie dürfen es auch erzählen.
Tatsächlich, also man ist von seitens der Anliegergemeinden des Chiemsees auf Ludwig zugegangen. Er sagt: Majestät, bitte retten Sie diese Insel vor den Württemberger Holzhändlern. Und die hat nämlich vorgesehen gehabt, tatsächlich diese bewaldete, tief bewaldete Insel abzuholzen und das Holz zu verkaufen. Und da hat Ludwig gesagt, und das wurde an den König herangetreten, und dann hat der Ludwig gesagt, ja, okay, ich kaufe diese Insel, hat aber sofort, da gibt es auch einen Brief, hat sofort gesagt, Moment, ich suche doch schon seit vielen, vielen Jahren nach einem gescheiten Bauplatz für mein Projekt à la Versailles. Mhm. Und Versailles ist ja ein Riesenkasten bei Paris. Und Ludwig wollte so ein ähnliches Schloss eben bauen. Und hat also mit anderen Worten, so erst, man kam zwar mit der Rettungsidee auf Ludwig zu. Ludwig hat gesagt, okay. Und dann sagt er, Mensch, das ist doch mein Bauplatz. Das heißt, die Bäume waren gar nicht mehr so wichtig und das Schloss Herrn Chiemsee konnte natürlich nur gebaut werden, weil dann auch viele Bäume abgeholzt wurden. Also Ludwig als Naturschützer für die Herreninsel zu bezeichnen, ist ein bisschen kurios, weil hätte Ludwig einfach die Insel so gelassen, wie sie war nach seinem Erwerb, dann ja, aber so hat er einfach den Bauplatz schaffen lassen müssen für sein Versailles-Projekt, das er dann Herrn Chiemsee nannte.
Und das ist ja wirklich ein gigantisches Projekt auf einer vergleichsweise kleinen Insel.
So ist es,
steht da dieses riesige Schloss.
Ja. Es hat sich ja entwickelt. Ludwig II. Hatte die Absicht, vorher dieses à la Versailles-Projekt im Graswangtal zu verwirklichen und hat dann seine Architekten und auch Theatermaler etc. Gebeten oder befohlen, ihm Pläne vorzulegen. Und das war erstmal eine bescheidene Anlage. Und dann gab es mehrere Planungsstufen. Also 13 Planungsstufen gab es und die letzte Planungsstufe zeigte quasi eine von außen erstmal so zu bezeichnende Kopie von Versailles. Mhm. Und dann war klar, dieses Schloss kann gar nicht im Graswangtal, diesem engen Tal erbaut werden. Und wie gesagt, dann kam ja dann dieser schöne, wunderbare Bauplatz. Und Ludwig ließ also sein Versailles-Projekt dort verwirklichen. Nur das, was wir heute sehen, ist ja nur noch rudimentär. Wir sehen ja nur den Mittelflügel. Und es stand bis 1907 noch ein Nordflügel, der wurde dann abgebrochen, weil es war nur ein Rohbau. Und vom Südflügel, da waren nur die Grundmauern vorhanden, als Ludwig starb. Also es ist nur rudimentär. Und wenn man auf dieses Schloss zugeht, könnte man meinen, man sei tatsächlich jetzt vor Versailles, vor diesem Haupttrakt würde man stehen. Aber wenn man dann reingeht oder hinter das Schloss, also wenn heute heißt, wir kommen ja von der Parkseite und hinter Schloss heißt in den Marmorhof, dann merken wir, da stimmt was nicht. Was stimmt nicht? Ludwig II. Hat über all seinen Bauten auch Herrn Chiemsee, ich sage immer so wie ein Lego-Baukasten aufgefasst. Das heißt, das, was er wollte, das, was er für sinnig hielt, das hat er einrichten, erbauen, gestalten lassen. Und wenn Sie in Versailles bei Paris mal sind und kommen dann auf das Schloss zu, dann haben Sie auch so einen Backsteininnenhof. Es war der Marmorhof, also sprich die Platten, Marmorplatten, schwarz und weiß, wie im Schachbrett. Aber wenn Sie sich die Mauern anschauen, ist alles in Backstein. In Schloss Herrn Chiemsee ist alles eine einheitlich verputzte Fassade, weil Ludwig, für Ludwig war das wichtiger. Er wollte dieses Einheitliche haben. Er wollte dann tatsächlich ein Monolith schaffen auch in der Außenwirkung. Das hat er ja dann, also, und das ist nicht Versailles. Und wenn Sie ins Schloss hineingehen, dann sehen Sie Räume, die es in Versailles nie gegeben hat. Und Ludwig hat sich aus Schloss Brühl, aus Häusern in Paris, aus Bruchsal, aus Fontainebleau, hat er sich überall Ideen und Anregungen hergezogen, die seine Architekten umsetzen haben müssen. Das hat mit Versailles überhaupt nichts zu tun. Wenn Sie im Schloss Herrn Chiemsee stehen, ja, die Spiegelgalerie, sieht so, meint man, sie sei wie in Versailles. Auch dort sind schon Veränderungen an der Decke. Das ist alles viel plastischer ausgebaut. Das ist einfach, ja, wie soll ich sagen, begreifbarer noch, als es in Versailles ist. Aber dann gehen Sie schon in diese Chambre de Parade, dieses, wo man sagt, in Versailles, das ist das Schlafzimmer Ludwigs XIV. Von hier aus hat er halt, ist er aufgestanden, ist er zu Bett gegangen, wie so ein Ritus war das alles da im 18. Jahrhundert. Und Ludwig II. Macht dann aber in Herrn Chiemsee ein grandios überdimensionalen Saal draus, der mit dem Vorbild in Versailles überhaupt nichts zu tun hat. Und auch die Nebenräume sind ganz anders. Also Anklänge ja, aber ganz wenig wirklich in Anführungszeichen Kopie. Und wer sagt, Herrn Chiemsee sei eine Kopie von Versailles, liegt absolut falsch. Mhm. Es ist ein eigenständiger Bau Ludwigs II.
Und seine Interpretation.
Seine also absolute
sozusagen
Interpretation.
Ein Zitat von Versailles. Mhm. Und er hat auch gleich noch im Bau, in der Bauphase auch gleich wieder das Schlafzimmer vergrößern lassen oder verändern lassen.
Das war ein Linderhof.
Alles war ein Linderhof.
Das war ein Linderhof. Mhm. Also Ludwig war ja ein, wie sagten Sie anfangs, ein Baustellenkönig. Ja. Muss ich vorstellen, nach heutigen Vorschriften hätte er ständig mit Bauhelm durch seine Bauten
seine
gehen
Krone.
Müssen. Und statt Krone Bauhelm. Und in Linderhof, da hat er tatsächlich ein größeres Schlafzimmer gewünscht. Und die letzten zwei Lebensjahre hat er ja im Spiegelsaal genächtigt. Und das Schlafzimmer, was wir heute sehen als Besucher, das hat Ludwig so nie erlebt. Und genau, war nur provisorisch. Und in Herrn Chiemsee ist es so, dieses Schlafzimmer, das große, hat übrigens auch eine Matratze drin, wo man sich fragt, das ist doch nur ein Denkmal, das soll ja nichts als, das war ja nicht das eigentliche Schlafzimmer Ludwigs, das ist so im Nebentrakt gewesen oder ist im Nebentrakt. Aber es tatsächlich hat dieses Bett Ludwigs des 14., dieses Denkmalbett, hat tatsächlich echte Matratzen drin. Müsste man noch recherchieren, ob Ludwig sich vielleicht doch hin und wieder mal in dieses Denkmalbett gelegt hat. Wir wissen es nicht. Oder ich weiß es nicht.
Ja, kleine Baustellensiesta.
Ja. Oder wir schauen uns einen Film mit Elmar Wepper an, der in Herrn Chiemsee spielt und schenkt ja seiner Frau eine Nacht auf Herrn Chiemsee. Psst, sollte man nicht nachmachen. Und benutzt übrigens auch das Tischlein Deck dich dort.
Ist ja nur ein Film.
Ist ja nur ein Film.
Was ist jetzt nun dran an der Bahn und an der U-Bahn auf Herrn Chiemsee? So groß ist die Insel ja auch nicht, Markus Spangenberg.
Aber tatsächlich, um dieses Schloss überhaupt bauen zu können, war es notwendig, eine Schmalspurbahn auf der Insel aufzubauen. Die Materialien, die Ziegel wurden dann angeliefert, beispielsweise die Ziegel, Herrn Chiemsee ist ein Ziegelbau. Die Ziegel wurden angeliefert und andere Baumaterialien und mussten dann vom Ufer des Sees zur Baustelle transportiert werden. Und Ludwig II., von dem wir ja wissen, dass er auch sehr, eisenbahnaffin war, Streiks musste er wahrscheinlich nicht ertragen, der sehr eisenbahnaffin war, der hat sich bekannt nachgewiesenermaßen auch ins Führerhaus der Lokomotive dieser Bahn hingestellt und ist damit gefahren. Und es heißt sogar, dass er auf einem Anhänger mal saß und dann von diesem Anhänger über die Insel gefahren wurde. Also die Bahn war ja festgelegt bis zur Baustelle und hat von dort oben sich das angeschaut. Und aus dieser Erfahrung heraus befahl Ludwig, man möge doch bitte, auch wenn das Schloss dann mal fertig sein wird, die Bahnstrecke so anlegen, also beibehalten und so anlegen, dass man sie vom Schloss aus aber nicht sieht. Nun ja, ist ein bisschen schwierig. Also wollte einerseits Schloss und Park erleben, aber die Bahn dann nicht sehen und wollte die Bahn aber dennoch behalten, um sie zu nutzen, um mal weiter mit der Bahn zu fahren. Jetzt stellen Sie sich vor, das ist für mich so wie Mini-Wunderland oder andere Dinge, es gibt ja auch so Erlebnisparks, wo man sich so eine kleine Bahn setzt und fährt dann durch die ganzen Modellarchitekturen durch. Und diese Vorstellung, Ludwig hätte das durchsetzen können, ich finde das kurios. Aber leider war es ja natürlich so, dass das Gelände selbst, das war ja sehr morastig,
ist auch eine Insel.
Ist eine Insel mit entsprechenden Nachteilen. Und sie fanden keine technische Lösung. Und in einem Bericht steht tatsächlich so drin, dass man die Bahn so hätte tieflegen müssen in den Grund, damit Ludwig sie eben nicht vom Schloss aus sehen könnte. Ja, was ist eine tiefer gelegte Bahn?
Eine U-Bahn.
Und aber da haben leider die technischen Möglichkeiten nicht ausgereicht, um auf diesem Inselgelände dies dann wirklich umzusetzen. Aber Ludwig hat das paar Jährchen verfolgt, dieses Thema.
Aber er war schon sehr ideenreich, ein Visionär und leider auch ein Perfektionist, was für Leute, die für ihn gearbeitet haben, hochkompliziert war.
Man möchte kein, also ich sage immer, ich würde jetzt kein Bediensteter unter Ludwig II. Gewesen sein oder auch Architekt oder Theatermaler, die alle für ihn tätig waren, weil er war fordernd, er war ein Perfektionist, wie Sie gerade sagten, er hat sich ja auch jede Kleinigkeit vorlegen lassen. Also diese Schlösser oder überhaupt die Bauten Ludwigs II. Sind ja mehr als nur Linderhof, Herrn Chiemsee und Neuschwanstein. Alles, was er gemacht hat, hat er ja kontrolliert. Und das finde ich so ein Wahnsinn. In der damaligen Zeit, da war ja kein, man schickt mal ein Foto über WhatsApp rüber oder man schickt eine Mail mit, hier, Majestät, hier am Anhang finden Sie jetzt die Baupläne oder die Ansichten. Sondern das musste ja alles gemacht werden, gezeichnet, gemalt werden, zum König transportiert werden. Er hat sich's angeschaut, hat Notizen gemacht oder seinem Hofsekretär oder einem Bediensteten dann gesagt, so oder so soll das dann, ja, ist in Ordnung oder soll geändert werden. Was weiß ich, ein Mantel war zu wenig blau, muss er bitte blauer sein. Der Blick ist nicht der richtige von der Figur. Das alles wurde also über Briefe oder beziehungsweise über die Bediensteten transportiert als Information, kam bei den Künstlern an und die haben es dann umgesetzt. Mhm. Es lief aber nicht immer alles glatt. Wenn man heute in Herrenchiemsee ist und schaut zum Beispiel in die Chambre de Parade, also dieses Denkmalschlafzimmer, da sieht man tatsächlich noch das, ein Wappen vom Königreich Bayern. Das wollte Ludwig da überhaupt nicht drin haben. Ich sage jetzt mal, war entweder ein Kommunikationsfehler oder die Künstler wollten dem Ludwig was Gutes tun. Am Motto, wer ist ja schließlich König von Bayern, mache ich hier mal ein Königswappen hin. So genau weiß man es nicht. Auf jeden Fall war es ein Fehler, der hätte noch korrigiert werden sollen. Ludwig verstarb, also haben wir heute tatsächlich noch im Schlafzimmer von Herrn Chiemsee, in dieser Chambre de Parade, immer noch das Bayernwappen drin, was Ludwig nie wollte.
Diese kleinen Fehler machen aber gerade die Historie so spannend.
Für mich ist es erstmal tatsächlich so ein Wunder, wie die Kommunikation lief. Und dass da Fehler passieren, ist klar. Ludwig hat sich dann aber auch geärgert, wenn er es sah, oder auch nicht geärgert, hat zumindest befohlen, möge das ändern, also je nachdem, in welcher Stimmungslage er gerade war. Und manches ist geändert worden, manches eben nicht. Und wir könnten jetzt auf eine Reise gehen, gerade in Herrenchiemsee, und quasi mit wie Detektive mal durch die Räume schauen, was ist tatsächlich im Sinne Ludwigs und was ist nicht. Ich glaube, wir kämen so auf manche Ungereimtheiten.
Im bodenständigen Bayern hat man das natürlich mit Skepsis betrachtet, aber wenn man jetzt so sieht, was die Prominenten alles an Allüren und Kapricen haben oder Rockstars und dieses Verlangen und jenes Verlangen, dass das Hotelzimmer rosa gestrichen werden muss oder irgendwas anderes Willkürliches, ist es gar nicht jetzt so abwegig, was wir da hören. Dass ich einfach gedacht habe, wer Macht hat, wer Geld hat, wer Ideen hat, der kann einfach das verlangen und versucht es durchzusetzen.
Und es ist immer noch besser, als eben despotisch zu sein oder Kriege zu führen. Also lieber sowas. Nichtsdestotrotz hatte Ludwig aber eine Aufgabe. Er war der König von Bayern. Und als König von Bayern ist man Repräsentant des Staates und auch ein Symbol der Einheit eines Staates. Wie gesagt, Bayern war ja sehr disparat. Da kommen die Schwaben im Westen, im Norden die Franken, die Altbayern. Das war ja auch zu seiner Zeit noch nicht so ein gefestigtes Gefüge. Sein Vater Max hat das ja über Trachten, über Musik, viele andere Dinge versucht, als Einheit zu festigen. Und dieses Bayern, wie wir es ja heute verstehen und kennen, das war ja zu Ludwigs des Zweiten Zeiten noch nicht so ganz gefestigt. Und da braucht es eben einen König als Symbol und als Repräsentant. Und das hat er nicht gemacht. Also statt zu bauen, oder hätte er auch bauen können und gleichzeitig repräsentieren. Und das Letztere hat er halt ziemlich vernachlässigt.
Und nach nächsten Walzer reden wir noch mal kurz darüber, wie es nun um die Finanzierung ging und was Ludwig dann posthum vorgeworfen wurde. Mhm. Er hatte Bayern verschachert, das Königreich an Bismarck verschachert. Ob dem so war oder nicht und wie es nun um seine Finanzen gestanden ist, er war ja hochverschuldet, das erzählt uns Markus Spangenberg gleich weiter. Weil wir gerade über die Eisenbahn noch geplaudert haben, ich als Enkelin eines königlich bayerischen Lokomotivführers, da sind wir auch alle stolz drauf. König Ludwig hat sich ja auch für Eisenbahnen sehr interessiert. Er hat ja auch diesen berühmten Wagen von seinem Vater, den haben Sie als Abbildung in Ihrem Buch drin, diesen berühmten Zug gehabt, diese berühmten Waggons. Also er war allen technischen Dingen gegenüber schon sehr, sehr offen.
Was ihm nützlich war, das hat er angewandt. Mhm. Und ja, ganz ehrlich, wir haben eben die Toilette mit Wasserspülung angesprochen, die es ja auch schon länger gab, aber halt noch nicht so ganz so verbreitet war. Und wir würden ja einen Teufel tun, wenn wir das nicht anwenden würden. Und Ludwig hat ja auch gesagt, also er möchte schon bequem haben. Und Warmluftheizungen in den Schlössern, also nicht mehr hier Kamin einschüren, gab es zwar auch zusätzlich, aber nicht rein jetzt Kamine zum Anschüren, sondern eben auch dann Warmluftheizungen. Oder auch in dem Zug, den Sie angesprochen haben, den man ja in Nürnberg im Verkehrsmuseum anschauen kann, also Teile davon, den Hauptwagen und noch so einen Terrassenwagen, da war auch alles auf dem neuesten Stand oder auf dem Stand seiner Zeit. Also damit würden wir auch wenn es jetzt aus unserer 21. Jahrhundertsicht nicht mehr so modern ist, glaube ich aber heute noch gern mal rumfahren.
Sehr elegant auf jeden Fall. Und jetzt macht man das, was man immer am Schluss von einem Gespräch macht. Jetzt reden wir mal über Geld. So, das hebt man sich immer bis zum Schluss auf. Okay. Er war hoch verschuldet, aber er hatte alles, wie hat das geheißen? Diese Apanage hatte Zivilliste.
Ja.
Zivilliste. Er hatte es ja nicht aus dem Staatsvermögen genommen, sondern aus seinem Privatvermögen, aber das war relativ schnell erschöpft.
Es war, genau, Ludwig II., wenn man so will, litt ein bisschen an dem, was sein Großvater in den 1830er Jahren angelegt hatte. Nämlich der Ludwig I. hat damals geschafft, dass ein festes, jetzt mal Salär, in der Verfassung drinsteht, also gesetzlich geregelt war, muss man vielleicht besser sagen, einen bestimmten Betrag, den der König bekommt, um damit alles zu zahlen. Alles heißt, alle Schlösser, die dazugehören, also jetzt in dem Fall nehmen wir Bamberger Residenz, Würzburger Residenz, Schloss Nymphenburg, die Münchner Residenz, alles, was so dazugehört, musste davon der Unterhalt bezahlt werden. Die Theater in München waren ja königliche Theater, auch die Theater wurden aus dem Salär bezahlt, alle Bediensteten, die Pensionisten und alles, was dann übrig blieb, damit konnte dann der jeweilige König agieren. So, jetzt hat Ludwig I. den Betrag festlegen lassen. Jahrzehnte später kommt also jetzt ein Ludwig II. An die Macht. Sein Großvater lebte noch. Bisschen blöd, weil Ludwig II. Musste einen Teil des Salärs an seinen Großvater noch abtreten. Erst als der starb 1868, hatte Ludwig die volle Höhe zu seiner Verfügung. Hat viel auch reichlich geschenkt. Er war sehr großzügig, Ludwig II. So, und es blieb ein bisschen was übrig. Und damit oder davon musste er nun alle seine Bautätigkeiten, die er schon in München Residenz begann, mit der Wohnung, mit dem Wintergarten, alles musste er davon bezahlen. Die Venusgrotte, der in Betrieb, wie wir eben schon erwähnt haben.
Aber er hatte kein Gefühl für Geld.
Er hatte überhaupt kein Gefühl für Geld und es reichte dieser Betrag keineswegs aus, um all das zu finanzieren. Und Sie sagten ja gerade, er war hoch verschuldet und hat versucht, dann Geld zu bekommen. Es gab Darlehen, es gab Banken, die ihm unterstützt haben. Aber mittendrin haben wir ja, Sie hatten es ja vorhin schon in der Anmoderation gesagt, das Jahr 1870/71, die Zeit der Reichsgründung. Und da hat Ludwig II. Ist von Bismarck als zweitwichtigster Monarch in den deutschen Landen, also Österreich ist ja seit 1866 draußen gewesen, also nicht mehr deutsch, sondern nur Preußen und Bayern als die zwei wichtigsten Staaten. Und von preußischer Seite, von Bismarck kam also jetzt nun das Ansinnen, ich möchte meinen Herrn und Meister, nämlich Wilhelm I. von Preußen, zum deutschen Kaiser machen. Mhm. Aber damit das wird, muss das Ganze von einem, wenn man so will, ebenbürtigen
Monarchen
unterstützt werden. Das war nun mal Ludwig II. Und der hat den sogenannten Kaiserbrief geschrieben, November 1870, wo er sagte, lieber Onkel, nimm doch bitte mal die Kaiser. Also ich sage jetzt sehr salopp gesprochen und jeder Historiker wird mich jetzt wahrscheinlich schlagen, wenn ich das so salopp
kurz sage. Wir sind aber keine Historiker und wollen es einfach erklärt haben.
Lieber Onkel, werd doch Kaiser, ich als beschlage dich davor und wäre doch toll, wenn du es machen möchtest. Und da heißt es immer, das Schreiben dieses Briefes sei verbunden gewesen mit einer Geldzahlung. Ja, und auch wieder nein. Ludwig II. Hat gesagt, für das, was ich hier abgebe, nämlich Souveränität als bayerischer König, möchte ich auch eine Entlohnung haben. Und Bismarck hat aber den Emissär immer wieder gesagt, ja, darüber können wir reden im nächsten Jahr, wenn das Reich geschaffen ist, wenn alles mal über die Bühne gegangen ist, dann können wir darüber reden. Das heißt, Ludwig II. Hat diesen Brief geschrieben, ohne zu wissen,
welche finanzielle Gegenleistung kommt.
War überhaupt nichts vereinbart, nichts vertraglich oder sonst wie festgelegt. Es bestand nur eine Aussicht drauf. Und Ludwig hat ganz zu Recht aber diesen Brief geschrieben und auch er musste sich ja seinen Verwandten gegenüber vor allem auch rechtfertigen. Sein Bruder Otto war ja außer sich, auch sein Onkel, der Luitpold, alle waren sehr außer sich und konnten das nicht verstehen. Und Ludwig hat klar und deutlich an alle geschrieben, es hat keine Alternative gegeben. Es war die einzig politisch richtige Entscheidung. Und das stimmt auch, weil Bayern hätte sich aus dieser ganzen Welle, aus dieser Bewegung gar nicht rausnehmen können, nun endlich ein deutsches Reich, einen einheitlichen oder relativ einheitlichen Staat, einen Bundesstaat zu schaffen, hätte sich Bayern nicht rausnehmen können. Oder es wäre halt im wahrsten Sinn des Wortes, wir sind ja jetzt, was mit Großbritannien und Brexit ist, hätte drunter gelitten, wenn es nicht sogar Es heißt ja, der Sohn von Wilhelm I. von Preußen, der hätte gesagt, na, wenn Bayern nicht mitmacht, dann marschiere ich ein. Mhm. Die Gefahr bestand. Und Ludwig hat wirklich das einzige Richtige getan. Und dass dann später Geld floss, das war alles andere natürlich als, das hatte schon ein
Schmeckle.
So ist es. Und das wurde ja zu Ludwigs Lebzeit nie wirklich öffentlich. Weil wenn das rausgekommen wäre, das hätte für einen Skandal gesorgt. Also es war nicht ganz sauber. Aber Ludwig II. War nicht der Einzige, der Geld bekam. Es waren noch andere Monarchen und auch Feldherren bzw. Militärs, die entlohnt wurden. Aber was ich immer sage, es war keine Bestechung, weil nur die Aussicht drauf bestand. Es wurde nicht gesagt, so hier Ludwig, hast du Geld, so jetzt mach mal, schreib mal. Und es war einfach politisch notwendig, das zu tun, was Ludwig tat.
Bei Ihrer Recherche zu diesem Buch hat Sie noch irgendwas, Sie als wirklich versierter König Ludwig-Kenner, hat Sie irgendwas noch überrascht?
Ja, wie schnell man Dokumente, Quellen auch falsch lesen kann. Also ich mache mich nicht ganz frei davon, also auch immer im ersten Moment denke ich, oh, ist das toll und klasse, da steht da das und das. Und dann irgendwann später stelle ich fest, ach nee, das ist jetzt meine Interpretation, die ich schon im Kopf hatte.
Weil man es gern so hätte.
Genau, weil ich es gern so hätte, weil es toll war. Und dann lese ich aber mehr und finde mehr und dann wird es ganz anders beleuchtet. Ich denke, ach, ist ja doch nicht so. Also was ich auch nochmal, was überrascht, was ich so toll fand, auch bei den Recherchen, auch für einen Halbsatz, wendet man den ganzen Tag dann darauf an, dass das auch wirklich stimmt, ist eben, man darf sich nicht auf eine falsche Spur setzen, sondern man muss immer hartnäckig bleiben und abklopfen. Und das ist eben das, was ich auch immer wieder, auch bei Vorträgen immer wieder sage, schaut es genauer hin, hinterfragt und erst, wir werden nie bei allem die volle Wahrheit finden, das geht gar nicht. Aber man muss immer kritisch bleiben, aufmerksam bleiben, das ist ja überhaupt das Thema der Zeit. Mhm. Nehmt nicht alles hin, was ihr meint zu sehen
was
oder
so
zu lesen,
so in
Social Media.
Mhm.
Genau. Sondern bleibt kritisch und schaut einfach dahinter.
Und es war jetzt interessant, mehr über König Ludwig zu erfahren und vielleicht ganz andere Aspekte zu sehen, zu hören, zu lesen. Markus Spangenberg war bei mir zu Gast. Er hat ein neues Buch über König Ludwig geschrieben. Ludwig II., populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Noch ein Untertitel, Ikone wider Willen, erschienen im Verlag Klartext. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Empfehle dieses Buch wärmstens weiter. Und wer mag und den vielleicht die erste Stunde versäumt hat, ab heute Nachmittag kann man es nochmal nachhören. Kann man unseren Ratsch nochmal nachhören unter br-heimat.de. War er wirklich eine Ikone wider Willen? Was meinen Sie?
So wie die meisten Ludwig II. Betrachten, hätte sich Ludwig selbst nie gesehen.
König Ludwig II., ein so interessantes Thema, immer und immer wieder ein Stück bayerische Geschichte, das uns mein Gast Marco Spangenberg sehr interessant erzählt hat. Ich bedanke mich für Ihren Besuch.
Ich danke Ihnen vielmals.